wunderschönen guten Tag und mal wieder willkommen zu unserem Podcast, der leider vergangenes Wochenende nicht online ging, weil wir so viel erlebt haben, von dem wir aber jetzt erzählen werden. Oder Julia?
Genau, also ich war zum Beispiel an der Côte d'Azur.
Genau, wir waren in Frankreich und in Südfrankreich und haben Prominente getroffen und interviewt oder es zumindest versucht und wollen in dieser Folge einen kleinen Review dazu geben und auch darüber sprechen, wie schwierig es manchmal ist, bestimmte Leute zu interviewen, was man manchmal für Schwierigkeiten mit PR-Agenturen hat und da so ein, also eigentlich diese Folge so ein bisschen stärker unter das Motto hinter den Kulissen stellen, was wir ja sonst immer so als einzelne Rubrik haben.
Ja, genau, denn so manchmal, wenn man dann auch auf unseren Instagram-Kanal schaut oder auf unsere Insta-Stories, dann hat man den Eindruck, wir liegen den ganzen Tag nur am Pool, wenn wir irgendwo unterwegs sind. So ist es aber nicht. Diese Pressereisen sind doch auch immer ziemlich anstrengend und man muss sich ganz schön gut durchsetzen, um da an seine Interviews und an seine Geschichten zu kommen.
Genau, und mit seinen Fragen durchzukommen und die Antworten behalten zu dürfen. Dann fangen wir doch gleich an mit dem Thema, wen wir getroffen haben, was wir erlebt haben. Julia, was waren deine Erlebnisse diese Woche?
Also es gibt in Cannes immer noch eine Magnum-Party jedes Jahr, die sie da veranstalten. Und dieses Jahr waren eben Jeremy Scott und Cara Delevingne da, die so die neuen Testimonials sind von dieser Eismarke und irgendwie auch so einen Film zusammen gedreht haben. Und dann gab es eben die Möglichkeit, auch Jeremy Scott zu interviewen, was ich aber vorher alles gar nicht wusste. Ich war mir ehrlich gesagt so ein bisschen unschlüssig, was ich da eigentlich tun soll, außer bei der Pressekonferenz irgendwie dabei sein. Im Übrigen waren bei der Pressekonferenz auch schon vorher, war schon vorher abgestimmt, welches Medium welche Frage stellen kann.
Wirklich?
Ja, also es war noch nicht mal so, dass man sich da melden konnte und wer halt am schnellsten ist, der darf eine Frage stellen, sondern die haben das dann vorgelesen und es war schon so alles, also die hatten es auch so aufgeschrieben und dann halt die Fragen so vorgelesen.
Aber, und dann hat gar niemand aus dem Publikum...
Niemand konnte eine Frage stellen,
aber
nein.
Aber das ist dann ja auch keine Pressekonferenz.
Nee, das war ein bisschen getürkt alles.
Ja.
Naja, jedenfalls haben sie sich dann wohl überlegt, dass das vielleicht nicht so gut ist, wenn sie da so viele Medien einladen und eigentlich niemand ein richtiges Statement bekommen kann. Dann haben sie kurzerhand noch so zwei Gruppeninterview-Sessions eingerichtet. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ein Gruppeninterview ist. Das kannte ich eigentlich auch noch nicht, bevor ich bei einer Zeitung gearbeitet habe. Da sind dann mehrere Journalisten, die dann halt derjenigen Person, die man da interviewen kann, Fragen stellen können. Und dann, ich sag mal, um 4 war die Pressekonferenz vorbei. Um 5:30 sollte das Gruppeninterview stattfinden und bis um 5:45 war nicht klar, ob ich daran jetzt teilnehmen darf oder nicht. Ich bin dann halt nochmal hingefahren, war kurz im Hotel und dann schließlich kam ich da an und haben gesagt, ja, also jetzt ist alles approved. Das Management hat gesagt, ja, du darfst Jeremy Scott auch interviewen und du darfst ihm eine Frage stellen. Und da wir das aber alles approven lassen mussten, haben wir jetzt schon mal für dich die Frage vorbereitet. Also das waren dann die PR-Leute aus Deutschland. Und dann hatten die mir halt eine Frage aufgeschrieben, die ich Jeremy Scott stellen durfte.
Das ist völlig absurd, dieses Ganze. Ich hatte jetzt ja auch so eine Reise vergangene Woche. Und man ist dann wie in so einem Paralleluniversum, in dem auch dieser Mensch, um den es da geht, plötzlich so zum wichtigsten Menschen der Welt zu werden scheint. Und alle Leute drumherum völlig durchdrehen und sich auf so völlig absurde Spielchen einlassen. Einfach nur, weil da einfach so eine Dynamik entsteht, die zu solchen skurrilen Vorfällen führt. Also ich meine, als Pressemensch muss ich doch auch eigentlich wissen, dass ich sowas mit einem, auch wenn man ein Lifestyle-Journalist ist, dass man doch immer noch den Anspruch hat, eine eigene Frage zu stellen.
Ja, also ich muss noch die Geschichte kurz zu Ende erzählen, auch zu meiner eigenen Ehrenrettung, weil es war dann so, dass ich am Ende nur mit einer anderen Journalistin aus Italien ihn interviewt habe. Es war total entspannt. Der war recht offen und nett. Also den hat es überhaupt nicht interessiert, ob man da jetzt eine Frage oder 10 Fragen gestellt hat. Und ich muss auch noch sagen, ich habe es ein bisschen an mich gerissen, dieses Interview. Also ich weiß nicht, ob die andere das so gut fand. Aber also das sind auch manchmal dann gar nicht die Stars oder Berühmtheiten an sich,
nein,
die dann irgendwie
selten.
Ein Theater machen, sondern eben dieses ganze Brimborium vorher. Und dann war ich auch in dieser Situation, als ich dann gemerkt habe, okay, man kann jetzt ganz normale Fragen stellen, war ich dann wiederum so ein bisschen, dass ich gedacht habe, okay, jetzt habe ich ja gar nichts vorbereitet. Was frage ich denen denn jetzt? Ne? Also so eine ganz kurze Sekunde habe ich dann gedacht, jetzt, also ich habe dann so das Beste draus gemacht. Und das muss man ja auch können als Journalist. Aber also es ging halt den ganzen Nachmittag hin und her, bis man dann am Ende irgendwie da eine Viertelstunde gesprochen hat.
Und die müssen sich ja eigentlich auch immer schon noch fragen. Klar, man will das Produkt, dass das alles bezahlt. Also Magnum hat ihnen ja gebucht und bezahlt ihn und will dann natürlich auch irgendwie so ein bisschen die Kontrolle haben, aber am Ende ist das ja total kontraproduktiv für die Geschichte, für die Marke, für den Menschen, wenn man das alles so, so, so sehr zu kontrollieren versucht, weil dann ist einfach kein, dann ist es einfach keine Freiheit mehr und keine gute Story. Und ich hatte das ja, ich war bei einem großen, zu einem großen Duftlounge in Nizza und das Testimonial ist eine Hollywood-Schauspielerin und das Thema war einfach mal Liebe von dem Duft. Also überall war das Thema Liebe, war der Slogan, ist mit Liebe und so weiter. Und ich hatte dann, musste natürlich auch im Vorfeld die Fragen einreichen, was ich ehrlich gesagt auch ungern mache, aber irgendwie sonst durfte man es halt auch wirklich, durfte man gar nicht antreten. Und von 8 Fragen wurden einfach mal 5 Fragen gestrichen, so die harmlosesten Sachen, sowas wie, welche Art der Liebe findest du wichtiger, die oder ist die schönere, so was, die Schmetterlinge am Anfang oder das, was dann nach Jahren daraus entsteht. Und da kann ja dann auch der Interviewpartner selbst entscheiden, wie weit er da privat wird oder nicht. Also, und dann am Ende wurden alle diese Fragen, in denen irgendwas mit Liebe vorkam, gestrichen. Und mir wurde dann immer so nahegelegt, willst du nicht noch was zu der Geschichte vom Duft fragen und zur Kooperation? Und dann habe ich gesagt, nein, das erzähle ich gerne im Text irgendwie. Dafür bin ich ja auch da. Aber wenn ich denjenigen schon treffe, dann will ich ja irgendwie auch von dem ein Persönliches. Mhm. Sonst kann ich die Geschichte einfach gar nicht machen. Und ich habe es dann nochmal vor Ort sozusagen, war dann plötzlich so, jetzt hast du noch eine Stunde, du kannst nochmal andere Fragen einreichen. Und habe ich nochmal irgendwie versucht und dann wurden die wieder nicht approved. Und dann hatten wir halt auch so eine Interviewsituation, dass man dann da, es war auch natürlich ein Gruppeninterview, wir waren zu dritt beziehungsweise zu viert, aber die japanische Kollegin konnte kein Englisch und hat einfach gar nichts gesagt. Und dann gab es auch ganz viele, es war echt dann eigentlich ja so eine wertvolle Zeit, die man dann da hat. Und ich kenne es eigentlich auch so, man ist ja um jede Interviewminute immer froh und versucht noch mehr Fragen zu stellen. Und dann war es wirklich so, ich habe mich gar nichts mehr getraut, weil auch dann bei einer Frage, die wir gestellt haben, dann auch sofort die Pressefrau aufgestanden ist und gesagt hat, keine privaten Fragen bitte. Und es war wirklich überhaupt schon wieder gar nicht privat. Und dann waren so Gesprächspausen und es war sowohl für uns, für die Interviewte, es war für alle total unangenehm. Und am Ende war dann zum Beispiel auch eine Frage, die erlaubt war, irgendwie, was der erste Duft ihres Lebens war. Dann hat sie halt Kenzo erwähnt, weil Kenzo der Duft war. Und dann denke ich mir, super, ihr zahlt jetzt hier super viel Geld, aber jetzt wird eine ganz andere Marke als eure erwähnt. Das habt ihr jetzt davon, hättet ihr mal lieber meine Liebesfrage erlaubt.
Ja, also, aber das verstehen auch viele PR-Leute nicht, dass sie damit das ganze Interview immer schon im Keim ersticken, ja. Und auch die ganze Geschichte und auch selbst diese Pressekonferenz, wo ich da war, dass wenn da nur solche vorgeschriebenen Fragen gestellt werden, also das ist schon ganz nett, dann irgendwie mal Cara Delevingne zu erleben und Jeremy Scott, aber also das gibt halt keine Geschichte. Ja. Und ich finde das schon auch problematisch, gerade für den Lifestyle-Journalismus, dem ja sowieso immer so schnell unterstellt wird, dass man das alles zu werblich schreibt, dass es da nur um Anzeigen geht und irgendwie die Marken in einem positiven Licht dastehen zu lassen, dass man dann noch nicht mal die Chance bekommt, einen Artikel zu schreiben.
Ja, und da frage ich mich halt auch immer, dass die, also dafür haben wir ja eigentlich die, so als Mittelsmänner, die PR-Menschen, die ja auch ein bisschen sich eigentlich auf die Seite des Journalisten stellen sollten, im absolut Idealfall, um zu gucken, dass da eine gute Geschichte rauskommt. Aber das wird leider auch immer, die sind natürlich auch total unter Druck und das wird natürlich auch immer schwieriger, dass die da eine gute Balance finden.
Ich meine, bei mir, in meinem Fall war es auch wirklich so, dass die sich hinterher nochmal gemeldet haben, die PR-Agentur, und relativ angetan waren, auch von dem Interview, weil sie ganz erstaunt, glaube ich, selbst waren, was da am Ende noch bei rumgekommen ist. Also das haben sie dann schon zu schätzen gewusst, wenn man sich sozusagen über alle Regeln da hinwegsetzt und dann einfach fragt, was man fragen möchte. Und es wird schon einer kommen, der einen stoppt, ne? Also wenn das jetzt gar nicht gewünscht ist. Aber das muss man halt erstens auch erstmal lernen. Das konnte ich früher auch nicht so gut. Da war ich dann auch immer so völlig eingeschüchtert und habe gar nichts mehr gesagt, so ungefähr. Jetzt ist es mir so ein bisschen egal. Aber das finde ich dann noch irgendwie das total Verrückte, dass die dann am Ende, ich weiß ja nicht, ob das ehrlich gemeint ist, aber dann noch am Ende einem ein Kompliment machen für das Interview, was sie aber letztlich eigentlich nicht ermöglicht haben, sondern was man selbst an sich reißen musste.
Wobei man dann auch Glück hat, wenn das möglich ist. Also echt bei diesem, da bei mir ist dann sofort wieder jemand gekommen und dann ist es halt auch allen so unangenehm, wenn dann sowas kommt.
Und ja, das verstehe ich, das war nochmal was anderes,
klar. Und dann, oh Gott, ja. Also da muss ich jetzt auch mal gucken, was ich daraus mache. Ihr werdet das mitbekommen. Über was wollen wir noch sprechen, Julia?
Ja, ich möchte gerne noch das Thema abschließen mit einer anderen Interviewgeschichte. wo ich neulich auch jemanden interviewt habe. Und das war die Frau von einem Hollywood-Star. Also man kannte sie jetzt eigentlich nicht so richtig, außer davon, dass sie halt mit diesem Mann verheiratet ist. Und dann saßen da 6 Leute außenrum, die mir alle bei dem Interview zugeguckt haben und halt zugehört haben, was ich gefragt habe und was ich gesagt habe. Und das sind einfach so Dinge, wenn man anfängt, Journalist zu sein oder in dieses Berufsfeld geht, dann kann man sich das gar nicht vorstellen, finde ich, was es da für absurde Situationen gibt.
Wobei das dann aber auch immer so, so krass unterschiedlich ist. Was ich jetzt zum Beispiel so angenehm finde, wenn man zum Beispiel Guido Maria Kretschmer interviewt,
ja,
da ist niemand dabei. Man ist immer mit ihm alleine. Die lassen dir total die Zeit und vertrauen dir auch insoweit, dass du die das Interview auch nicht autorisieren lassen musst.
Ja.
Also man muss da nichts einschicken und er steht zu dem, was er gesagt hat und es wird nichts irgendwie gestrichen, weil es irgendwie nicht super geschliffen in irgendeiner Werbesprache ist. Und auch ja eigentlich bei allen amerikanischen Menschen ist das ja auch nicht mit dem Autorisieren und deswegen sind die aber dann vielleicht im Vorfeld umso nerviger, mit dass sie einfach gar nichts erlauben, weil sie einem danach so ein bisschen freie Hand lassen. Also aber ja, dass bei so einer unbekannten 6 Leute dabei sitzen, ist natürlich auch
ja,
super nervig.
Und da muss man schon auch alles Selbstbewusstsein zusammennehmen, um sich davon dann nicht aus dem Konzept bringen zu lassen.
Ja. Ich hatte das mal, ich habe mal Miss Piggy und Kermit interviewt.
Was?
Und da waren ganz viele Leute dabei. Und da war vor allem das Allerschwierigste, dass ja da Menschen dahinter saßen, die,
ja,
die sprechen. Und also im Fernsehen oder wenn das irgendwo ist, dann sind die ja irgendwo versteckt. Aber in dieser Hotelsuite war dann natürlich, waren halt die Menschen gesessen und die hatten diese Puppen und ich wusste immer nicht, wen ich jetzt angucken soll. Und dann irgendwann habe ich aber wirklich nur noch mit den Puppen gesprochen und so voll diese Menschen ausgeblendet. Aber es war eine sehr schwierige,
so was
skurrile
Situation.
Sowas
habe ich aber am Wochenende auch gehört von einer, die Choupette, die Katze von Karl Lagerfeld, interviewen musste. Mhm. Und dann hat Karl Lagerfeld so schräg dahinter gesessen wohl und dann immer als Choupette geantwortet. Mit so einer ganz hohen Stimme.
Wirklich?
Ja, ich fand das auch so irre. Ich konnte es nicht fassen, dass ich die Geschichte nicht kannte.
Das klingt aber auch ein bisschen spooky. Stell dir das mal vor.
Ja.
Vor allem will man dann ja eigentlich auch Karl Lagerfeld interviewen.
Aber man darf nur Choupette die Katze interviewen. Das ist eine lebendige Katze im Übrigen.
Verrückt.
Naja, also so viel dazu. Ich finde es aber schon wichtig, dass auch die Menschen mal erfahren, wie viele Unannehmlichkeiten wir uns auf uns nehmen,
ja,
um so ein Interview zu machen.
Ja, und man muss auch, also ich finde auch immer wichtig, dass man, wenn irgendjemand am Ende zu nervig ist mit der Autorisierung und so weiter, dass man dann auch manchmal, und das machen wir auch, dann einfach sagt, nein, dann machen wir es eben nicht. Und dann,
ja,
geht nämlich oft auch plötzlich dann doch mehr und man liest es auch raus, wie viel da jetzt noch dran gemacht wurde und das sollte man nicht unterstützen, denn wir müssen uns ja, also ich meine, dafür sind wir ja keine Blogger bezahlt und so. Da bin ich dann halt auch doch immer ganz froh, dass ich dann auch einfach sagen kann, nein, dann machen wir es eben nicht, weil ich habe keinen Vertrag unterschrieben, dass dreimal das und das Wort vorkommt und so weiter. Also das ist dann doch bei allen schönen Reisen, die Bloggern bezahlt werden, doch noch immer, finde ich, dann so das Gute.
Ja.
Dass wir keine, also ja, dass wir sowas dann auch einfach mal nicht machen müssen, wenn es dann am Ende uns nicht mehr gefällt.
Ja, das finde ich auch schon sehr angenehm.
Ach, was haben wir es gut.
Ja, Nicola.
Noch ein wichtiges Thema. Apropos Interview. Ich hatte noch ein schönes Interview. Also ich hatte ein schönes Interview mit Wolfgang Job die Tage. Ich habe ihn im Wunderkind-Atelier besucht. Das ist übrigens sehr, sehr schön. Am Kudamm ums Eck. In so einem,
ach so,
sehr schönen herrschaftlichen Haus. Sehr, sehr groß. Und dann waren da nicht nur die Wunderkind-Sachen gehangen, nein, sondern auch seine neue Kollektion, sein neues Label, seine neue Marke. Er hat nämlich tatsächlich eine neue Marke gelauncht, die heißt Lux. Und weil wir so super exklusive Connections haben, wissen wir jetzt heute, ich weiß nicht, wann dieser Podcast online geht, aber am Donnerstag ist das Topmodel-Finale und heute ist Mittwoch. Und am Donnerstag werden die Mädchen seine neuen Entwürfe tragen.
Und wie sah die Mode aus? Also wie fandst du es?
Ich finde die Mode, also es soll eben sozusagen jünger und nahbarer und erreichbarer als Wunderkind sein. Und als man mir das so, als ich zuerst so, man hat nur ganz wenig, es war auch super strenges Embargo und alles. Und als ich erst mal mir nur so ganz wenig Informationen gegeben, ich dachte so, okay, wird es jetzt so ein Online-Shop, sowas wie About You für so Topmodel-Fans? Weil man mir so ein bisschen gesagt hat, ja, er ist davon von Topmodel inspiriert worden. Ich war so, crazy. Aber nein, es ist doch, also die Sachen kosten durchaus bis 600 Euro. Mhm. Sind aber, es gibt ein paar wirklich sehr, sehr schöne Teile, wo er so mit Kugelschreiber, wo wirklich Illustrationen von ihm, die er mit Tusche oder Kugelschreiber mhm. gemacht hat, drauf sind und so fließende, weiche, weichfallende Kleider. Aber also, ja, mir hat es ziemlich gut gefallen. Ich glaube trotzdem, dass es jetzt nicht was für, also dann doch eben nicht für die Topmodel-Fans ist.
Und was hat Job gesagt, warum er das gemacht hat?
Er hat gesagt, also was ich ganz süß fand, ihn hat es, glaube ich, wirklich, und ich finde, das merkt man auch immer bei Guido Maria Kretschmer oder so, wie es dann die Leute doch auch freut, wenn sie so geliebt werden von den Leuten.
Ja.
Und er hat wohl wirklich auf Topmodel ziemlich viele positive Reaktionen bekommen, die er so nicht kannte. Also er meinte dann echt so, die Leute dachten immer, er ist hedonistisch, exzentrisch, so ein bisschen exaltiert. Und die mochten ihn jetzt nicht so wirklich gerne. Und jetzt bekommt er wohl so ganz viel, er wird so gemocht für das, wie er sich dort präsentiert hat. Und dann haben halt die Leute immer gefragt, ja, kann man denn auch was von Ihnen kaufen, Herr Job? Und was ist denn das mit diesem Wunderkind? Das können wir uns ja alles nicht leisten und so. Und dann sieht man da natürlich schon auch ein Geschäftsfeld, dass man auch wieder, dass man so ein bisschen eine größere Masse anspricht und dass da offenbar aber auch ein Bedürfnis ist. Und das möchte er jetzt erfüllen.
Aber das finde ich schon interessant, dass der nochmal was Neues startet. Ja. Weil das geht ja dann eigentlich fast wieder so ein bisschen zurück zu seinen Anfängen.
Absolut. Er hat auch gesagt, so nach zwischen Job und Wunderkind hatte er auch so eine Phase, wo er dann so nicht so wusste. Und bei Job hat ihm auch so Spaß gemacht, ein Duft zum Beispiel. Also er hat auch wirklich oft Job erwähnt, was ihm jetzt ja nicht mehr gehört. Und will auch wieder einen Duft machen und hat auch bewusst die zwei O's im Logo, die an seinen Namen so erinnern sollen. Okay. Und so schließt sich auch echt so ein bisschen der Kreis. Und ich finde es auch ganz, ganz spannend, ja.
Ja.
Ja, Topmodel-Finale, Donnerstagabend.
Ja, ach so, genau. Und kommt er dann da auch? Also tritt er auch auf, Job?
Er wird auch da sein. Ich weiß nicht, ob er so was sagen darf, aber er ist da, um so seine Kleider auf dem Laufsteg anzuschauen. Und sie werden ein T-Shirt tragen mit seinem Auge drauf.
Weiß man das denn eigentlich dieses Mal schon, wer da wieder gewinnt? Also oftmals stand das ja vorher schon so ein bisschen fest.
Ja, es gibt ja immer diese Theorien mit mal muss es das Opel-Mädchen und mal das Venus-Mädchen. Und ich glaube ja immer ganz gerne dran, also auch so beim Bachelor, dass die alles selber entscheiden dürfen. Und dann hört man ja immer diese Geschichten von wegen, wie das alles in den Verträgen steht. Und auch zu Topmodel habe ich jetzt wieder gehört, dass wohl alleine, aber es ist alles nur ein Gerücht, ich kann dafür nicht dafür stehen. Ich gebe es nur wieder, dass wohl alleine Günther Klum entscheidet, wer das wird und wohl auch teilweise während mancher Finalsendungen sich noch noch angerufen hat und gesagt hat, ah, doch nicht die andere, mit der können wir mehr machen. Ich weiß es nicht.
Das kann ich mir schon vorstellen. Also die sind ja dann immerhin hinterher in seiner Modelagentur, so ist es
ja
doch noch, oder?
Aber eigentlich sind ja alle auch, also ich glaube erstmal sind sowieso alle in seiner Agentur. Wer glaubst du denn, weißt du überhaupt, wer im Finale ist? Hast du es mitbekommen?
Ja doch, hier Celine, oder?
Ja, Serlina.
Serlina auch und die anderen zwei weiß ich jetzt gerade nicht.
Und Letizia und Romina.
Ah, okay. Ja, nee, mit der einen habe ich neulich ein Interview gelesen, mit Celine, glaube ich war es, oder Romina, eine von beiden. Dass halt die auch schon erkannt haben, dass die Influencer-Karriere halt jetzt schon sicher ist.
Ja.
Also die hat dann gesagt, die verdient noch kein Geld damit, aber dass sie halt so unfassbare viele Follower jetzt schon hat, dass es halt klar ist, dass sich damit irgendwie was machen lässt.
Das ist dann ja auch, also auch bei Greta, die ja irgendwie super früh ausgestiegen ist, läuft das jetzt ja auch schon.
Ja.
Ja. Ich frage mich nur irgendwie, also ich meine, wie viele Influencer, also glaubst du, irgendwann muss doch auch mal gut sein. Also können dann immer wieder neue dazukommen und folgen.
Ja, das verstehe ich ja auch nicht, wie viele es dann immer geben kann. Also als ich jetzt in Cannes war, um es nochmal zu erwähnen, da sind jetzt auch, also früher stelle ich es mir zumindest so vor, weil es das halt hauptsächlich irgendwelche Schauspieler waren und natürlich auch so ein bisschen drumherum das Business stattgefunden hat und halt Leute Schmuck gekauft haben und lauter so Sachen. Aber jetzt sind da in dieser Stadt so viele Influencer, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Da ist alles voll. Ich weiß gar nicht, wo die alle wohnen erstens mal, wer das alles ist. Und dann meinte auch irgendjemand zu mir, ja, die Shanti und die Xenia sind ja auch da. Und ich wusste halt wieder gar nicht, wer das ist. Ich wollte mich jetzt auch nicht blamieren, weil wir beschäftigen uns ja schon viel mit dem Thema. Und eigentlich denke ich immer irgendwann, jetzt habe ich mal alle auf dem Schirm, jetzt kenne ich mal alle. Und dann gucke ich und dann haben die wieder so 2 Millionen Follower. Ja. Und ich hatte noch nie was von diesen zwei Personen gehört.
Ich war natürlich auch, also auch bei Dior am letzte Woche war ein Dinner und da war ich auch mit Haute Couture am Tisch gesessen. Die war aber sehr nett. Und ihrem Instagram-Boyfriend. Was ich ja nach wie vor faszinierend finde, dass Beziehungen, dass solche Beziehungen funktionieren. Also für mich wäre das sowas von einfach gar nichts. Der hat seinen Job tatsächlich gekündigt, um mit ihr zu reisen und sie zu fotografieren. Und er macht natürlich das Ganze, auch das Management und die, das Reporting und so weiter. Was ja schon auch irgendwie so ein ja, zeitaufwendiger Job ist, aber ich finde so dieses Abhängigkeitsverhältnis, auch wenn man es natürlich so nicht nennen mag, aber das finde ich so krass. Ich bewundere es vielleicht auch ein bisschen, wenn man das
aber
so hinkriegt.
Aber da gibt es viele.
Ich weiß. Ich habe mir auch gedacht, wir müssen mal eine Geschichte machen, dass wir mal diese Männer interviewen. Ich würde gerne mal mit denen sprechen.
Ja, das hat mir auch neulich eine PR-Frau erzählt, dass das oftmals ein Problem ist, dass die immer alle ihre Männer und ihre Kinder und wen noch alles mitbringen wollen auf die ganzen Reisen. Und dass sie dann eben auch irgendwann manchmal sagen müssen, stopp, also nee, wir laden dich ein, aber nicht noch die ganze Familie noch dazu.
Also, ja, aber es fällt also tatsächlich ja genug Geld ab, dass man wirklich eine ganze Familie davon ernähren kann.
Ja, das finde ich auch interessant.
Damit zu arbeiten.
Und noch einen letzten Punkt dazu. Mir ist dann auch wieder so aufgefallen, in dieser Masse von Influencern, die alle sehr gleich aussahen und einen sehr ähnlichen Stil hatten, wenn so Leute gefragt werden, wieso bist du jetzt erfolgreich, wieso hast du so viele Follower, sagen die ja fast immer, ja, man muss sich selbst treu bleiben, man muss seinen eigenen Stil finden, man muss sich von der Masse abgrenzen und daran glaube ich ehrlich gesagt langsam überhaupt nicht mehr. Es sind eigentlich die, die so den größtmöglichen Nenner treffen und am massenkompatibelsten sind, die sind erfolgreich. Was, ich will das jetzt wirklich gar nicht werten oder irgendwie schlecht machen oder so, aber das, wenn man da so mehrere Influencer auf einem Haufen sieht, dann merkt man, dass, ja, die sind so unterschiedlich, wie Menschen unterschiedlich sind, ne? Mhm. Aber jetzt, dass halt doch dieser Stil, tagsüber trägt man irgendwie so ein Crop-Top mit schulterfrei und so und abends halt irgend so ein Glitzerkleidchen und ganz viel Contouring im Gesicht. Das ist halt immer das Gleiche.
Ja.
Ja, okay, aber ich darf jetzt nicht mehr so viel über Instagram und Influencer sprechen, weil sonst, wenn ich da einmal anfange bei dem Thema, dann komme ich da auch nicht mehr von los. So, wir haben uns noch einen besonderen Programmpunkt für heute überlegt.
Wir spielen heute mal ein Spiel, und zwar, was würdest du lieber? Und ich habe mir ein paar Fragen rausgesucht, die ich dir stelle, und dann kann ich sie auch noch beantworten.
Ja, okay.
Aber ich habe jetzt die Fragen einfach mal hier und werde sie jetzt stellen. Genau, also ich fange einfach an, gebe dir zwei Möglichkeiten und du musst dich für eine entscheiden.
Okay.
Es ist die Dating Edition dieses Spiels.
Oh Gott. Bitte nicht sowas Intimes.
Ja, mal schauen. Du kannst uns auch keinen Kommentar sagen.
Okay, gut.
Würdest
ich
du
muss
lieber
erst die Fragen pre-approven vielleicht.
Ja, genau, ich habe sie nicht eingereicht. Alles ganz spontan. Würdest du lieber einen Typen daten, der gar kein Social Media hat, nicht auf Facebook ist, gar nichts hat oder der so ein kleiner Instagram-Influencer ist?
Gar kein Social Media.
Echt? Ich finde die aber auch immer freakig, diese Leute, die sagen, ich bin nicht auf Facebook, meine Daten.
Ich weiß, aber wenn man sich mal die Männer anguckt, die auf Instagram so unterwegs sind, also das ist wirklich nicht mein Fall. Ich meine, das ist ein bisschen gemein vielleicht zu sagen, wenn halt Frauen daraus ein Business machen, aber bei Männern finde ich es noch 5-mal schlimmer, wenn die da ihr OOTD posten oder was weiß ich was. Also ich finde, da gibt es eigentlich kaum welche, die da schon einen Weg gefunden haben, das irgendwie cool und lässig oder halt irgendwie auch für andere Männer interessant zu machen. Ich weiß gar nicht, was das dann für Männer sind, die sich das da angucken, wenn so ein Typ seine Muskeln postet.
Ja, ich... Ja,
also ich verstehe, weil es gibt ja schon auch Fitness-YouTuber und all solche Sachen, ne? Also Leute, die da irgendwie erfolgreich sind und... Aber das, nee, dann lieber gar kein Social Media und Nokia-Handy.
Okay.
Wobei, ja.
Würdest du lieber einen Typen daten, der noch nie ein Buch gelesen hat oder der noch nie in seinem Leben irgendwo hingeflogen ist?
Oh Gott, das ist schwierig. Der noch nie irgendwo hingeflogen ist, weil das kann verschiedene Gründe haben, warum man das, vielleicht hat er einfach Flugangst.
Ja,
wie ist es eigentlich
sagen
bei dir?
Also ich finde, man muss ein Buch gelesen haben.
Ja, finde ich auch.
Und er könnte ja auch so Trips mit seinem alten Porsche nach Südfrankreich gemacht haben.
Ja, genau. Vielleicht hat er einfach Auto.
Würdest du lieber einen Mann daten, der nicht gut riecht oder der sehr, 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 sehr viele Haare hat?
Was?
Überall. Sehr haarig ist.
Oder er riecht nicht gut.
Ja.
Der hat dann viele Haare. Oder?
Ja.
Bei beiden kann es ein Problem geben, wenn man es anspricht. Aber ja, ich glaube, es ist weniger problematisch zu sagen, hast du schon mal was von Wechseln gehört, als zu sagen, du riechst nicht gut. Oder?
Ja, ja. Wahrscheinlich. Ich finde ja auch, ich habe ja diese Woche über Spencer Matthews geschrieben, den Schwager von Pippa Middleton. Jetzt nicht mehr Pippa Middleton, sondern Pippa Matthews. Und hab dann so ein Bild von dem rausgesucht, weil ich den ganz hot finde. Und dann war das ein Bild, auf dem er die Arme hochmacht und dann hat er Haare unter den Armen. Und mir ist das irgendwie gar nicht bewusst gewesen, mir ist das gar nicht aufgefallen. Und dann wurde halt dieser Artikel gepostet und sowohl auch in den Kommentaren als auch in den Kommentaren auf dann Facebook haben die Leute dann nur über diese blöden Achselhaare geschrieben und oh, der hat ja Achselhaare und weg mit den Achselhaaren. Und ich fand ja,
auch so, bei Männern?
Ja, und ich fand jetzt irgendwie, also mir sind die erst gar nicht aufgefallen und dachte ich mir so, hä, ist das jetzt plötzlich und was ist hier überhaupt mit Bodyshaming und überhaupt und Frauen, also ich ja. meine, auch Männer müssen doch sein dürfen, wie sie sein wollen. Und dann haben da wirklich sowohl Männer als auch Frauen, aber auch so sehr emotional sich über diese Achselhaare ausgelassen. Ich war sehr überrascht.
Aber das ist auch komisch, weil eigentlich macht man sich über die Körperbehaarung von Männern, finde ich, so generell wenig Gedanken, ja, oder?
Ja, und dann dachte ich mir jetzt, ist das jetzt...
Ich frage jetzt nach jedem Statement, frage ich immer, oder?
Ich immer, ja.
und dann wir sind immer einer Meinung, mein
Gott. Ist das jetzt hier plötzlich ein Thema, mit den Männern sich unter den Armen rasieren? Und dissen wir sie, wenn sie es nicht tun?
Ja, also liebe Männer, die ihr zuhört, bitte lasst es uns doch mal wissen, was ihr zu diesem Thema zu sagen habt und wie ihr damit umgeht.
Ja. Würdest du lieber einen Mann daten, der 1,60 ist oder 2,10 Meter?
2,10 Meter, aber das hängt auch damit zusammen, dass ich selber 1,80 Meter groß bin.
Aber ich würde auch trotzdem immer den Größeren.
Ja, also, ja.
Ja.
Sorry, kleine Männer.
Letzte Frage in diesem lustigen Spiel. Würdest du lieber einen Mann daten, der sehr schüchtern ist oder einen, der nie seinen Mund hält und total...
Sehr schüchtern. Also das ist... Erstens ist mein Freund auch ein wenig ruhiger und zweitens, ich kann es wirklich nicht leiden, wenn so Männer in Runden die ganze Zeit das Wort an sich reißen, immer labern ohne Ende. Ich finde das wirklich das Schlimmste. Und vor allem das Allerschlimmste daran finde ich auch, dass oftmals die Frauen dann gar nicht auch mal was dazu sagen, sondern diesen Mann immer so reden lassen und nie dem mal ins Wort fallen. Und also ihr merkt, ich habe vielleicht die ein oder andere konkrete Person im Auge. Aber ich finde, dass das wirklich... Also ich finde es schon lustig, wenn auch ein Mann viel, viel spricht und irgendwie so ein Unterhaltungstalent hat, aber es gibt halt echt viele, die sich darin richtig sonnen und andere gar nicht zu Wort kommen lassen.
Ich habe nämlich jetzt überlegt, ich hätte jetzt nämlich gesagt, eigentlich einen, der so viel redet, aber ich habe auch gar nicht jetzt so ein, also bei dir klang das jetzt sehr emotional, als hättest du damit Erfahrungen gemacht.
Ja, und zwar auch wirklich immer wieder in meinem Leben, eigentlich seit der Schulzeit, dass immer so Typen dann merken irgendwann, okay, sie unterhalten irgendwie die ganze Gruppe und dann hängen alle an dessen Lippen und und ich mache mir auch ehrlich gesagt manchmal so ein bisschen einen kleinen Sport draus, dass man dann mal ein paar ironische Bemerkungen fallen lässt, um solche Arten von Männern mal ein bisschen auf die Probe zu stellen. Das klappt auch nicht immer natürlich, aber ja.
Ja, aber ich finde schüchterne Männer auch, na, da finde ich auch schwierig. Weil also gerade auch so mit im Umgang jetzt nicht, das ist natürlich auch, kann auch sehr angenehm sein, aber gerade wenn man sie datet, dann kann das natürlich alles wahnsinnig verkomplizieren, wenn die sich nichts trauen und du dann nie weißt, woran du bist und dann geht es nicht voran und dann weiß man nicht und das ist halt, finde ich, da so das Anstrengende.
Aber bei einem Laberer weißt du auch nicht unbedingt, woran du bist.
Ja, das stimmt.
Also ich finde Schüchtern dann schon besser und vor allem finde ich, dass eine Schüchternheit abzulegen, das ist auch was man lernen kann und das andere weiß ich nicht genau, ob man das so schnell ablegen kann.
Ja, ja. Hast du noch eine Frage?
An dich?
An mich?
Nee, du hattest das ja alles so schön vorbereitet.
Ich habe das sehr schön vorbereitet, weil ich das von den Promi-Interviews jetzt gewöhnt war. Ich habe dann ganz verzweifelt in diesem Interview, in dem dann keine Fragen mehr erlaubt waren, ich habe mir jetzt angewöhnt, dann immer noch, wir haben ja so einen Iconist-Fragebogen mit so bestimmten, mit Fragen, die man einfach immer mal stellen kann. Und da ist eine Frage, was hast du zuletzt als schön bezeichnet? Und ich habe jetzt auch, das habe ich auch Job gefragt und so. Und ich finde, das ist eine ganz gute Frage.
Und hast du dann auch in dem Interview gemacht?
Ja, und dann hat sie auch tatsächlich plötzlich was von ihren, was hat sie denn erzählt? Also von so einem, nichts von ihren Kindern oder irgendwie so, aber schon von so einem privaten Erlebnis, Und auch Job hat dann so das Bild von seinen Hundewelpen gezeigt, mhm, und seine Tochter hat auch gerade ein Baby bekommen, hat auch davon das Foto gezeigt. Und irgendwie ist das so ein ganz guter Notnagel, sich immer so eine Frage, und dann konnte man doch immer noch ganz gut die Leute so ein bisschen, je nach ihrer Voreinstellung, aus der Reserve locken. Man hat nochmal so was ganz Schönes irgendwie gehabt. Ja. Er hat 10 Hundewelpen.
Oh mein Gott, und was macht er mit denen?
Also 5 sind schon vermittelt an die Nachbarschaft. Ja. Und die anderen 5, weiß ich nicht, sind jetzt erstmal noch, also im Moment sind die noch alle bei ihm. Aber 10 ist schon krass.
Also, naja, gut.
Und vor allem ist auch das auch von so einem, der Vater ist ein Riesenschnauzer und ich weiß nicht, was die Mutter ist. Also auch jetzt keine Dackel oder so.
Na gut, ich kenne mich mit Hunden jetzt nicht so gut aus. Ich kann mir das jetzt nicht so genau vorstellen. Aber ich stelle es mir viel vor. Ja. Na gut, ich würde sagen, das war's für diese Woche.
Ja. Was hast du zuletzt als schön bezeichnet?
Ach Gott, also Nicola. Naja, ich habe jetzt so viel Schönes gesehen. Ich habe tatsächlich, haben wir dafür noch Zeit?
Ja.
Am Wochenende in der Côte d'Azur viel über Schönheit nachgedacht, weil da halt auch auf dem roten Teppich in Cannes so wunderschöne Frauen waren. Und ich dann schon gedacht habe, es gibt eben Menschen, die schöner sind als andere. Und klar werden die präpariert und so und geschminkt und was weiß ich was, aber das ist nun mal ein Gut, was nicht gleich verteilt ist auf der Welt.
Ja, das hat Job auch gesagt, dass man lernen muss, dass es nicht gerecht ist. Schönheit ist nicht gerecht, aber genauso wie Talent und Intelligenz. Es ist alles nicht gerecht und es ist an die Schule des Lebens, durch die man gehen muss.
Also wenn das jetzt nicht ein schönes Schlusswort ist, dann weiß ich auch nicht. Wir haben jetzt eigentlich nur noch eine Sache zu sagen, nämlich abonniert The Real World auf Soundcloud, iTunes, Deezer. Sind wir schon noch irgendwo im Moment? Nee, ne?
Mm-mm.
Ja, vielleicht kommen noch mehr. Und wir freuen uns über euer Feedback und bewertet uns bitte kräftig. Und ihr könnt uns ja auch Fragen schicken, übrigens. Dann beantworten wir die auch.
Ihr könnt mich fragen, was ich zuletzt schön fand. Mit diesem.
Willst du das noch sagen?
Nein.
Okay.
Ich wollte das so als Teaser in die Welt.
Ich habe dich immer nicht richtig zurückgefragt. Ja. Jetzt denken alle, dass ich eine ganz schlechte Interviewerin bin, aber das stimmt nicht. Naja, gut, okay. Also wünscht euch noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.
Bis bald.
Bis dann.
Ciao. Au revoir.